18. Januar, 19.42 Uhr, ein Wochenendrebellen-Rückblick im Radio-Rebell-Podcast. Wie geht es dir, außer dass ich dich blende?
Auf einer Skala, oder was?
Ja, von 1 bis 10. 10 ist, mir geht so richtig bombastisch gut. Und 1 ist halt, es könnte kaum beschissener sein.
1 ist, es könnte kaum beschissener sein?
Ja.
Dann ist es 9,5, aber das ist eigentlich auch eine blöde Einteilung. Das ist eigentlich eine sinnlose Einteilung, weil die Skala ist nach unten deutlich offener als nach oben.
Okay, wie würdest du denn die Skala, wenn man dich sowas fragen sollte, wie beschissen die Lage ist, wie würdest du dir denn die Skaleneinteilung wünschen?
Die sollte logarithmisch sein. Also es sollte, man kann es ruhig machen von 1 bis 10, aber dann sollte zum Beispiel die 2 sollte 10 mal besser sein als die 1. Die 3 sollte 10 mal besser sein als die 2 und so weiter, weil dann kann man auch den Spielraum, den es praktisch bis nach ganz unten noch gibt,
ja,
auch richtig ausfüllen, weil dann wäre ja die 3 praktisch schon 100 mal besser als die 1, die 4 wäre 1000 mal besser als die 1 und dann könnte man wirklich so eine Skala sagen wie, keine Ahnung, es ist jetzt die 5 oder die 6, weil dann, das wäre dann halt schon Größenordnung besser als die 1. Aber man kann ja nicht sagen, zwischen der schlechtestmöglichen und der bestmöglichen
Situation. Sind nur 9 Punkte zu vergeben.
Da bin ich ja nicht in der Mitte momentan, sondern da sind ja, ich meine, alle meine, selbst die schlimmsten Sachen, die ich bis jetzt erlebt habe, würden dann ja irgendwo im Raum zwischen 8 und 10 stattfinden. Also es sind ja keine echten Probleme. Deswegen macht so eine Skalierung eigentlich keinen Sinn.
Okay. Also du betrachtest auch sowas dann eher global eigentlich, ja, insgesamt. Ja. Oder ganzheitlich so ein bisschen. Okay. Und das heißt, auf dieser Skala würdest du sagen 9,5. Und wenn du die Skala aber jetzt so für dich speziell für diese Situation, wie geht's dir so ganz persönlich?
Ja. Also wenn praktisch wenn die 5 praktisch mein Durchschnitt ist, also wenn ich die 5 jetzt einfach festsetze auf das, wie es normalerweise ist,
ja,
dann ist es eine 3.
Okay.
Ja.
Okay. Und ja, da hatten die letzten Wochen auch einen maßgeblichen Einfluss drauf. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, was vielleicht dann auch aufklärt, warum es so still war in den letzten Wochen. Ja, da gab es ja schon die ein oder andere Nachfrage. Liebe Grüße an unsere zwei Hörer, die nachgefragt hatten, wo die nächste Folge bleibt insgesamt. Nein, ganz im Ernst. Wir wollen so ein bisschen Weihnachten einsteigen, haben wir gesagt. Das ist so der letzte Fixpunkt. Seitdem haben wir auch nicht so ganz viel sprechen können, aus unterschiedlichsten Gründen. Sei es in Bezug auf meine Arbeit oder aber auch auf deine Arbeit. Sodass wir heute eigentlich auch das erste Mal seit langem wieder mal wirklich nicht nur podcasten, sondern uns tatsächlich über das eine oder andere Mal im Rückblick unterhalten können. Wie war denn Weihnachten für dich?
Es war, soweit ich weiß, bis jetzt, zumindest seit mindestens 3 Jahren, das friedlichste und unproblematischste.
Okay. Du verbindest also unsere traditionellen Weihnachtsfeiern nicht grundsätzlich mit Frieden.
Nee.
Warum nicht?
Ja, die letzten 3 Male ist es eigentlich jedes Mal mehr oder weniger stark eskaliert.
Was war im vorletzten Jahr?
Vorletztes Jahr war ja das, was wir hier hatten. Vorletztes Jahr waren wir bei uns praktisch.
Vorletztes Jahr war das, wo du und deine Schwester und die anderen Kids noch richtig was aufgeführt haben. Wo du quasi im Weihnachtsmann-Kostüm gemacht hast.
Ich bin bei 2021 jetzt noch.
Ja.
Die letzten 3 Male das ausgeschlossen, also 2020, 19 und 18. 2018 war ja...
ja, ich erinnere
genau,
mich.
Genau, ja. und 2019... was war 2019? Da waren wir hier, ne?
Ja, nee, 2019 war...
Doch, 2019
war... 2019 war hier, ja.
Und 2020 war ja das, was nur geklappt hat, dass wir vorher, weil wir vorher einen Vertrag geschlossen haben über die Schutzmaßnahmen, die 14 Tage vorher einzuhalten ist, den Mami gebrochen hat, sodass er neu verhandelt werden musste. Das war
oh ja,
ja
ich erinnere mich. Da ja. Das erste Corona-Weihnachten war das quasi insgesamt, wo wir ich erinnere mich. Uiuiui. Okay. Und da drauf das Jahr? Also letztes Jahr, also nicht quasi.
Das war ja das erste.
Ich meine 2020, wo wir bei meiner Schwester waren.
Das war das.
War das mit den Corona-Regeln? Ja, tatsächlich. Okay, stimmt. Stimmt. Stimmt, es war diesmal besonders friedlich. So habe ich es aber auch insgesamt wahrgenommen. Auch wenn es mitunter dann immer ein bisschen hektischer ist. Weil wir haben, traditionell feiern wir Weihnachten eigentlich im Kreise der größeren Familie. Sprich, es sind immer deinen Ömchen und dein Opa ist immer dabei. Und meine Schwester mit ihrem Mann und den Kids. Sodass dann schon eigentlich immer eine Gruppe von 10 Personen zusammenkommt. Und das ist meistens auch die Grenze, die in den Corona-Regeln festgelegt wird. Oder es wird auf die Anzahl an Haushalten runtergebrochen. Und da haben wir das eine Jahr, glaube ich, auch ganz schön gezittert noch, weil es da eigentlich dann gegebenenfalls auch hieß, 10 Personen aus 2 Haushalten. Ne? Wann war das, wo das zwar 20, wo das so ja, noch zur Diskussion stand?
Was vernünftiger gewesen wäre auch eigentlich. Aber ja, ist da nicht so gekommen.
Ja, und da konnten wir das dementsprechend dann so feiern. Nee, friedlich habe ich es auch wahrgenommen. Erinnerst du dich denn an irgendein Geschenk, ein spezielles irgendwie, was du dieses Jahr Weihnachten bekommen hast, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder so?
Naja, wir sitzen ja hier gerade unter dem unter der Projektion von des Sternenhimmels mit kosmischen Nebeln und ja, das war so eines der Geschenke, die ich zum Beispiel bekommen habe.
Stimmt. Kann man anhand, ist halt, wäre in einem YouTube-Kanal jetzt einfacher zu sehen oder einfacher zu erklären. Aber unser Podcast-Aufnahmezimmer ist quasi in Jasons Zimmer ein abgetrennter Bereich, der mit einem Vorhang quasi so einen kleinen, ja, eine Europalette breiten Bereich nochmal separat sperrt. Und in seinem Nebenzimmer, das heißt, wenn wir den Vorhang so wie jetzt so ein Stück offen haben, da läuft aktuell ein Projektor, der einen nicht echten Sternenhimmel, glaube ich, an die Wand wirft, ne? Ja. Aber parallel dazu verschiedene Galaxienebelprojektionen.
Keine Galaxien.
Was sind das? Was sind das denn?
Ich glaube, das sind planetarische Nebel.
Planetarische Nebel. Und die werden quasi an die Decke projiziert. Und das ist neben einer wirklich kleinen Lampe, die hier noch auf dem Tisch steht, eigentlich auch unsere einzige Lichtquelle heute. Ja. Ja. Okay. Und Essen ist ja auch immer ein großes Thema an Weihnachten. Was gab es an den beiden Tagen für dich? Weißt du das noch?
Ja, halt immer vegan. Also so wie die letzten Jahre eigentlich auch. Nur, dass du zusätzlich dieses Jahr noch vegane Gans gemacht hast.
Genau. War ein recht... ja, ich will nicht sagen stressiges Weihnachten, aber wir mussten sehr, sehr gut vorbereitet sein, weil Mami für Heiligabend tatsächlich 3 verschiedene Kartoffelsalate gemacht hat. Ja. Einen veganen Kartoffelsalat für dich, einen ganz klassischen Kartoffelsalat, wie ihn meine Eltern und meine Schwester Andi und die Kids lieben, und einen vegetarischen Kartoffelsalat, weil der im Vergleich zu den Veganen doch noch das Ei enthält und das war ihr wohl besonders wichtig. Hat sie 3 Kartoffelsalate gemacht. Ja. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gab es die klassische Gans und parallel dazu vegane Gänsekeulen. Und war ganz spannend insgesamt, glaube ich, so von der Zusammenstellung. Es haben auch viele dann mal quer probiert. Das hatten wir ja sonst eigentlich bisher immer nicht. Sondern wir hatten von dem Veganen immer so ein bisschen mehr gemacht, sodass wer will, das auch mal probieren kann. Und ist jetzt nicht so, dass Begeisterungsstürme ausbrachen, aber es war schon teilweise überraschendes Feedback auch, glaube ich, ne?
Denke schon.
Hm. Ja, Silvester haben wir dann auch gleich bei uns gefeiert, in derselben Konstellation. Was hast du da so für Erinnerungen dran?
Ja, dass wir, also mehrere Dinge. Erstens, dass hier von dieser 2022, die wir da dran geklebt hatten, aus Sachen, die ich aus dem SFN mitgenommen habe, da ist die 2 abgefallen und wir haben sie nicht mehr dran gemacht.
Ja.
Das war...
Ja, man muss sich das so vorstellen, wenn wir hier Silvester dekorieren wollen, dann dürfen wir natürlich keine neuen Dekoartikel kaufen, weil das umwelttechnisch natürlich eine absolute Sünde ist. Das heißt, es ist sehr häufig so, dass wir dann mit Jason dahingehend eigentlich vereinbaren oder aushandeln, dass wir sagen, naja, wir brauchen halt eine Dekoration und dann muss halt irgendjemand das Problem lösen. Und diesmal hat Jason das selber gelöst, indem er Reste-Deko mitgebracht hat von der Silvesterfeier im Schülerforschungszentrum. Und die wurden dann, und da war unter anderem die aufblasbare Jahreszahl in Einzelzahlen 2022 dabei. Aber eine von denen hatte irgendwie keine Heftung mehr, deswegen stand da immer 022 statt 2022. Und das hat einen Herrn beim Essen besonders nervös gemacht immer. Ja. Ja. Wie war das?
Ja, das geht halt eigentlich nicht, weil ich meine, 022 ist halt, ist das Jahr 22 und da will niemand leben unbedingt. Wobei, das war die Blütezeit des Römischen Reiches, aber da will trotzdem eigentlich niemand leben, wahrscheinlich aus heutiger Perspektive. Deswegen ja, geht das natürlich eigentlich nicht. Und dann kam ja noch hinzu, was noch verstörender war, dass plötzlich alle um 9:30 so getan haben, als wäre es Mitternacht. Und das geht halt, das so beides in Kombination, postfaktisch bis zum geht nicht mehr, das kann man eigentlich nicht machen.
Ja. Aber du warst sehr tapfer. Also ich war da, ich habe gesehen, wie du da immer mit dir gerungen hast. Aber du hast dann auch tapfer um 21.30 Uhr mit das Glas erhoben, als wir runtergezählt haben, 10, 9, 8 und so getan haben, als wäre es Mitternacht, weil meine Schwester hatte Frühschicht, die musste also auf jeden Fall die Nacht noch fahren und sehr, sehr früh raus. Meiner Mutter ging es auch nicht so gut, dass die da jetzt noch unbedingt bis tief in die Mitternacht, sodass wir einfach spontan ganz wochenendrebellisch den ganzen Jahreswechsel auf 9:30 gelegt haben. Und das musste ja auch für die Kids einigermaßen klar und glaubhaft rüberkommen. Aber das ist dir so besonders schwer gefallen.
Ja.
Ja, ja. Aber hast trotzdem mitgemacht. Ja. Fand ich sehr, sehr gut. Ja. Ja, dann ging auch schon eine knappe Woche später, ging die Schule schon wieder los. Ja.
Für 2 Tage.
Aber es war ein kurzes Intermezzo. Ja. Wie ist denn so die Situation Schule? Du bist jetzt das erste Halbjahr quasi auf einer neuen Schule unterwegs.
Ja.
Magst du da vielleicht einfach mal so ein Status-Update geben?
Ja.
Endend vielleicht mit der Situation, warum du jetzt nicht mehr in der Schule bist.
Ja, also eigentlich ist es so ein bisschen paradox, weil eigentlich ist es ja fast schon ärgerlich, aber es lief tatsächlich so bis jetzt eben eigentlich im gesamten Jahr 2021 bis zu den Ferien lief es überraschend gut alles in der Schule. Also klar, notentechnisch sowieso. Es ging eigentlich so weiter, wie es aufgehört hat. Aber auch so bezüglich der Leute da hat es deutlich, deutlich besser funktioniert als an der alten Schule und auch deutlich besser, als ich erwartet habe. Sodass es jetzt ja fast schon irgendwie ein bisschen schade ist, dass ich letztlich doch wieder Corona-bedingt wahrscheinlich den Großteil jetzt dieses Halbjahres wieder zu Hause verbringen werde, weil nach den Ferien, da lag die Inzidenz in Kassel bei etwa 320. Und da bin ich den ersten Tag dann auch hingegangen, um mir den Überblick zu verschaffen, zu schauen, wie das ist. Man muss ja eine Chance geben, vielleicht hat sich ja was geändert. Aber es war halt eigentlich immer noch alles so relativ im Alten. Die Busse waren extrem überfüllt. Kontrollen von 3G finden eigentlich kaum statt. Und das Problem ist, dass man jetzt zusätzlich noch ein Kurssystem hat und keine Klassen mehr. Das finde ich insgesamt eigentlich auch ganz gut, weil man dann eben eine etwas größere Anzahl an Leuten hat, mit denen man eigentlich in Kontakt steht, sodass die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, dass da irgendwo Leute sind, die man sich ganz gut versteht. Aber es hat natürlich Corona-technisch den Nachteil, dass man eine so große Anzahl an Kontakten hat, dass man eigentlich mit relativ großer Sicherheit sagen kann. Und das habe ich immer ganz klar gesagt, dass stand nicht zur Debatte. Wenn ich Kontaktperson einer infizierten Person bin, dann gehe ich 14 Tage in Quarantäne, ohne jede Diskussion. Und das war ja am Anfang auch noch die Linie und dann wurde man halt immer weiter davon abgewichen. Dann hieß es erst Person, die neben dir der infizierten Person sitzt und selbst die musste dann eigentlich nicht mehr in Quarantäne. Ne? Und die Wahl, vor der ich dann stand, die war eigentlich, ich weiß jetzt, diese Omikron-Welle wird dort durchrauschen. Das bedeutet, entweder bin ich praktisch in Dauerquarantäne, weil wenn du mit 500 Personen Kontakt hast in den nächsten Wochen, dann wird permanent irgendwer von denen positiv getestet sein. Das heißt, letztlich verbringt man dann doch nur Zeit zu Hause in Quarantäne, hat zusätzlich noch die Angst, dass man infiziert ist und muss immer PCR-Tests selbst bezahlen. Das wäre die eine Option gewesen. Oder man erspart sich den Stress halt einfach gleich, bleibt zu Hause, macht das im Distanzunterricht. Und Dienstag war ich dann nochmal da, um das alles organisatorisch abzuklären. Mit meinem Tutor und ja, jetzt ist das erstmal so umgesetzt.
Und das heißt, dein Tagesablauf sieht jetzt konkret wie aus? Schulischer Tagesablauf?
Genauso wie letztes Jahr auch. Ich stehe ein bisschen später auf als sonst, aber ich schlafe jetzt auch nicht aus, weil ich will halt auch ein bisschen was schaffen und dann gucke ich mir eben an, was für heute im Schulportal steht und gucke mir die Themen an, mache die Aufgaben, die ich dazu machen, also die wir praktisch bekommen, die ich machen muss. Und wenn ich denke, ich kann das schon so, dann mache ich halt nur das, was ich machen muss. Und wenn ich praktisch weiß, okay, die haben da heute irgendwas Neues gemacht, das ich mir vielleicht angucken muss, dann mache ich halt manchmal noch ein bisschen mehr und gucke mir das alt an, damit ich es grundsätzlich verstanden habe. Aber dann ist das Thema auch eigentlich erstmal durch. Und ich bin dann, ich muss sagen, so ungefähr in der Hälfte der Zeit, die ich normalerweise in der Schule verbringe, bin ich dann auch eigentlich fertig. Und danach kann ich dann eben, war ich die letzten Tage dann immer sofort Forschungszentrum. Da habe ich dann manchmal so gemacht, dass ich mir alles freigeschaufelt habe und deswegen muss ich jetzt manche Schulsachen auch noch nachholen, weil ich die in der Zeit gar nicht gemacht habe, sondern den ganzen Tag nur Forschungszentrum gemacht habe. Aber jetzt ist es dann eigentlich so, dass wenn ich dann eben fertig bin mit den Sachen für den Tag, dass ich dann entweder Wochenendrebell mache oder halt immer noch Forschungszentrum. Und dann, das mache ich dann eigentlich den ganzen Tag und ja, bis meistens so irgendwie Mitternacht oder so und dann gehe ich halt schlafen.
Und dann geht der nächste Tag eigentlich konkret genauso weiter?
Ja.
Und Samstag, Sonntag nutzt du dann bestimmt richtig den ganzen Tag schön auf der Couch liegen, Füße hoch, mal entspannen, mal ausruhen.
Nee, Samstag, Sonntag sind ja eigentlich praktisch die Tage, die ich fortsetze wie in den Ferien. Also da schlafe ich dann tatsächlich einmal aus, also ich stelle keinen Wecker, aber die Zeit, die ich dann so habe, die arbeite ich dann trotzdem. Nicht, weil ich darauf besonders viel Lust habe, also ich würde auch lieber mal was anderes machen, aber ja, einfach so rumsitzen, das ist auch nicht meins und ich traue mich momentan nicht mal mehr mit dem Bus irgendwie zu meinen Oma und Opa zu fahren oder so. Oder nach Kassel, auf gar keinen Fall. Und dementsprechend bleibt mir eigentlich gar nicht so viel anderes übrig, außer zu arbeiten, weil so geht die Zeit ein bisschen schneller rum und ich hoffe ja, dass diese Phase einfach möglichst schnell vorübergeht, sodass man wieder ein bisschen mehr machen kann. Und Arbeit ist dann halt so ein bisschen dem Motto Augen zu und durch. Sprich, einfach warten, bis diese Omikron-Welle vorbei ist, das Aussitzen und dann hoffen, dass das Ganze abebbt und man wieder ein bisschen mehr machen kann. Aber eigentlich ist es letztlich halt auch diese Augen-zu-und-durch-Strategie, die ich jetzt seit ungefähr 2 Jahren schon verfolge. Und das ist halt echt lang für Augen-zu-und-durch, weil das bedeutet halt wirklich, man gibt praktisch diese 2 Jahre ja sozusagen auf. Also man schafft in der Zeit zwar was, aber man gibt völlig den Anspruch ab, dass man dann noch irgendwas unternehmen will oder dass man sich auf irgendwas freuen will oder sowas, sondern das hat man praktisch in der Zeit gar nicht, sondern es geht nur darum, die Zeit halt rumzukriegen. Und das ist eigentlich der Zustand, der es aktuell ist. Und deswegen ist es eben auch nur eine 3 auf einer Skala jetzt von 1 bis 10, weil es halt selbst am Wochenende eigentlich nicht so wirklich was gibt, auf was man sich freuen kann.
Mhm. Und das bedeutet, wenn man es jetzt, mal zusammenfasst für so eine normale, also eine völlig normale, durchschnittliche Woche.
Ja.
Und man würde Schulzeit jetzt mal gedanklich wirklich wie eine Arbeitszeit behandeln. Mhm. Und deine Arbeit am Forschungsprojekt und deine Arbeit an Wochenendrebell auch so klassisch als Arbeitszeit betrachten. Also wo du wirklich nicht irgendwo chillst und Netflix oder sonst was, sondern wo du wirklich an etwas arbeitest, dann arbeitest du keinen Tag unter 12 Stunden. Ist das richtig?
Ja.
Also du legst im Normalfall um 8 morgens los und bist eigentlich nie vor Mitternacht fertig. Das sind 14 Stunden jeden Tag. So, rechne ich mal großzügig 1 Stunde Mittag und 1 Stunde Abendessen, so viel ist es ja meistens gar nicht ab, und vielleicht nochmal 1 Stunde Pause oder irgendwie sowas, dann lande ich ja trotzdem irgendwo bei mindestens 10 oder 11 Stunden jeden Tag.
Ja.
Schon viel.
Ja, schon.
Zumal von 8 bis 24 Uhr sind 16 Stunden.
Ja.
So zurückgerichtet kam ich auf die 12. Und wir haben uns vor ein paar Monaten darüber unterhalten, ich weiß nicht, wie du daran erinnern kannst. Kannst du da so ein bisschen nachvollziehen, dass mich das ein wenig sorgt?
Ja, schon. Aber ich meine, ich wäre jetzt auch wirklich in der Lage, aktuell zumindest wäre ich mal für wenige Tage zumindest vielleicht tatsächlich in der Lage, wo ich sagen könnte, ich mache jetzt mal irgendwas, worauf ich Lust habe. Weil diese Arbeit, diese Forschungsarbeit ist vorbei und normalerweise würde ich jetzt auch mit Wochenendrebell eher langsam beginnen und würde jetzt sagen, okay, jetzt mache ich mal das, worauf ich Lust habe für ein paar Tage, weil das waren jetzt echt Wochen, in denen ich ja eigentlich noch sogar noch deutlich mehr als diese 10 Stunden pro Tag hatte.
Darauf wollte ich jetzt vielleicht noch aus. Vielleicht würdest du das nochmal schildern, wenn du jetzt nochmal konkret, es ging ja eigentlich, also der Zeitpunkt, wo ich mir Sorgen gemacht habe, war der Zeitpunkt, wo ich mir Sorgen gemacht habe, dass du eigentlich drei Sachen parallel machen willst. Dein Schulalltag, der dich mehr fordert als früher. Also ist jetzt nicht so, dass du ständig hinterherhinkst oder so, aber du musst dir schon jetzt auch mal das ein oder andere anlesen, was du früher locker aus dem Ärmel geschüttelt hättest. Kann man das so umschreiben? Dann Wochenendrebell, wo du unglaublich viele Dinge vorhast und parallel dazu dann das Forschungsprojekt. Und dann kam nochmal so dieser Knick, wo plötzlich Schule du nur noch das Notwendigste gemacht hast, dort aber auch dann in Schwierigkeiten geraten bist, weil du plötzlich dein Geodreieck vergessen hast oder dein Zirkel und was weiß ich nicht. Also wo man merkte, jetzt bricht so dieses organisatorische Chaos auch über dich zusammen. Und du hast da quasi auch komplett eingestellt, wir haben nicht mehr gepodcastet, du hast nichts mehr für wochenendrebell.de gemacht. Das war eigentlich so, das Forschungsprojekt war plötzlich, ich glaube, es war in dem Moment, war es dein Leben, es gab eigentlich nichts mehr drumherum. So fühlte es sich für uns zumindest an, als begleitende Familie. Wenn ich sehr spät nachts nach Hause kam, wusste ich, das Licht ist noch an, du arbeitest noch insgesamt. Dann bin ich noch zu dir rein, dann sagst du mir teilweise gegebenenfalls noch, ja, ich brauche noch mal einen Tee, aber am besten einen belebenden oder so. Ja, ich komme hier nachts rein und gehe nach oben, dusche mich, lege mich ins Bett. Es ist 12:45, auf einmal höre ich dich unten sprechen und du hast plötzlich noch eine Telefonkonferenz nachts um 12:45 mit KP. Ja, also das ist ja schon in einer Art und Weise eskaliert, wo ich gesagt habe, okay, wie hole ich dich da auch gegebenenfalls ein Stückchen wieder raus? Also ich habe mir wirklich, wirklich große Sorgen gemacht und war deswegen froh, dass du nicht parallel dazu, du hast zwar immer gesagt, Mensch, wie machen wir es mit Podcast und wie machen wir dies? Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es. Es wird jetzt auch keiner umfallen, wenn er ihn nicht hört, aber wir müssen es halt kommunizieren insgesamt demnächst. Und aber es ist so alles eingestürzt letztendlich.
Ja.
Was war da mit diesem Forschungsprojekt los? In was für eine Höllensituation bist du, so sahst zumindest von außen aus, reingeraten?
Ja, ich habe mich halt verplant einfach. Also ich war erstmal hätte ich vor 2 Jahren gedacht, ich wäre zum aktuellen Zeitpunkt schon viel, viel weiter, weil ich letztlich in meiner ersten freiwilligen Selbstisolation, also nachdem der zweite Lockdown aufgehoben wurde, aber die Zahlen 2021 weiterhin noch relativ hoch waren. In der Zeit, wo praktisch alle schon wieder in der Schule waren, im Forschungszentrum auch gearbeitet haben, war ich nochmal ein komplettes halbes Jahr in Selbstisolation. Es war auch die Zeit, wo ich zum ersten Mal alleine im Homeschooling war. Und da war ich eben auch so mit als einziger nicht im SFN und konnte mein Projekt nur sehr stark eingeschränkt machen. Und dadurch ist mein Zeitplan halt so ein bisschen durcheinander gekommen. Und ich konnte 2020 nicht mehr bei Jugendforscht mitmachen, was eigentlich das ursprüngliche Ziel war. Weil ich erstmals alt genug bin, um auf den Bundeswettbewerb kommen zu können, wenn ich den Landeswettbewerb gewinne. Den habe ich beim letzten Mal gewonnen, aber ich war noch zu jung, um auf den Bundeswettbewerb zu kommen. Deswegen war eigentlich 2020 das Ziel. Das hat dann wegen Corona nicht geklappt, weil es einfach, weil ich diese Zeit verloren hatte. 2021 dasselbe. Und ich wollte das kein drittes Jahr aufschieben. Deswegen war wirklich so, dass ich 2022 wollte ich eine Arbeit einreichen bei Jugendforscht, weil sonst würde das heißen, ich müsste 2023 teilnehmen und dann fällt das alles zusammen mit dem Film und der Buchveröffentlichung. Und das wollte ich wirklich vermeiden, weil ich will eigentlich, dass das Thema im Sommer eigentlich weitgehend durch ist. Und ja, deswegen musste ich halt alles so ausrichten, um es noch zu schaffen. Und ich habe es am Anfang auch noch unterschätzt, habe 3 oder 4 Tage pro Woche Forschungszentrum gemacht, habe gedacht, dass das noch irgendwie hinhaut. Dann habe ich mich diverse Male verzettelt und habe gemerkt, ich habe einen Ansatz verfolgt, der so nicht funktioniert. Dann wurde es alles noch knapper. Dann hat technisch einiges nicht funktioniert. An den Programmen hat einiges nicht funktioniert. Es hat sich einiges als komplizierter herausgestellt als gedacht, sodass es immer enger wurde. Und dann kam halt die absolute Vollkatastrophe, dass ich mich jetzt nochmal in Selbstisolation begeben muss. Sprich, ich diese letzten paar Wochen eigentlich praktisch von zu Hause aus zu Ende bringen muss. Und das bedeutet halt zum einen, dass ich viele Messungen nicht mehr machen konnte. Das heißt, ich musste entweder darauf verzichten oder ich musste im SFN jemanden anrufen und Anweisungen geben, könnt ihr das und das jetzt messen? Das ist halt auch deutlich schwieriger einfach, weil ehrlich gesagt vertraue ich den Daten halt doch am meisten, wenn ich sie gemessen habe. Und es sind dann eher halt einfachere Dinge, wo man dann sagen kann, okay, das kann jetzt wer anders machen, weil es halt einfach nicht anders geht momentan. Ich könnte das auch ohne Probleme, aber ich will halt nicht dahin fahren. Und die komplizierteren Dinge, die muss ich halt eigentlich aber auch selber machen. Und ja, das hat dann eben dazu geführt, dass die letzten Wochen dann, dass ich da gemerkt habe, okay, ich schaffe es jetzt, wenn überhaupt, nur noch, wenn ich wirklich 100% darauf setze und selbst dann vielleicht nicht. Das Risiko musste man aber einfach eingehen. Und ich meine, die Arbeit ist ja jetzt schon auch wirklich extrem gut geworden. Ich bin auch zufrieden damit, was jetzt daraus geworden ist.
Kannst du das so ein bisschen umreißen, ohne dass wir jetzt eine 45 Minuten ein Chaos-Monolog hören? Lässt sich das irgendwie in Kurzversion beschreiben? Vielleicht auch nochmal, was ist so der Ursprungspunkt deines Projekts und wo ist der jetzige Ist-Status so als Zwischen?
Der Ursprung war vor 6 Jahren, wo ich ein Chaos-Pendel beobachtet habe und mich gefragt habe, wie die Reibung das chaotische Verhalten beeinflusst, weil die in den ganzen mathematischen Modellen überhaupt nicht vorkommt. Damit habe ich dann ja 2019 Schüler experimentieren gewonnen. Und im weiteren Verlauf jetzt, also in den 3 Jahren danach, habe ich mich eigentlich damit beschäftigt, das ist kompliziert, also mit dem Weg ins Chaos. Wie wird praktisch aus periodischem Verhalten chaotisches Verhalten? Da gibt es einen speziellen Übergang, der heißt Bifurkation. Und ich habe eben hatte eine Idee, wie diese Bifurkation zustande kommt, also eine Interpretation dafür. Und die wollte ich überprüfen. Das habe ich eben jetzt gemacht. Das waren praktisch die letzten 3 Jahre. Und zusätzlich habe ich noch eine andere Idee, über die ich öffentlich aber noch nicht sprechen soll. Und die wird dann vielleicht auf dem Landeswettbewerb oder auf dem Bundeswettbewerb dann mal zum Tragen kommen. Aber jetzt dieser Regionalwettbewerb, das ist eher so eine obligatorische Sache, wo man halt die Arbeit einreichen muss und wo man dann eigentlich aber in der Regel auf dem Regionalwettbewerb weiterkommt. Deswegen habe ich praktisch den ganz großen Knall noch gar nicht mit in die Arbeit eingebaut, sondern den behalte ich mir praktisch, den bewahre ich mir auf für den Landeswettbewerb.
Okay, das heißt, eigentlich ist das, was du eingereicht hast, nicht der aktuellste Stand deines gesamten Projekts.
Nee, es ist, also ich weiß nicht, ist der aktuellste Stand, den ich so völlig zweifelsfrei untermauern kann.
Ja.
Ich habe noch ein paar andere Ideen, aber die sind noch nicht 100% wasserdicht. Und die sollen in die Landesarbeit rein oder spätestens in die Bundesarbeit. Aber es war mir noch ein bisschen zu riskant, sie jetzt schon reinzuschreiben, weil dann eben die Gefahr ist, dass selbst wenn die Idee gut ist, dass sie dann praktisch so unfertig formuliert, dann doch noch, dass da noch Fehler drin sind. Und deswegen behalte ich mir das praktisch vor, weil es eigentlich auch, wenn wir uns nicht alle total getäuscht haben im SFN, weil das eigentlich reichen müsste, was ich jetzt schon habe, um da weiterzukommen.
Okay.
Ja.
Okay. Und war das so, dass da wieder sehr viele Arbeiten gleichzeitig zum Stichtag relativ knapp waren oder war das nur bei dir so irgendwie, dass da nachts noch Konferenzen stattfinden?
Also ich war tatsächlich der Letzte, aber ich war nicht der Einzige, der an dem Tag noch was machen musste.
Okay. Ja, aber ich meine auch die Tage zuvor. Also ich meine also, dass du nachts um 12:45 oder so damit mit KP telefonierst oder so, hat mich schon ein wenig überrascht. Ich meine 12:45 nachts, hallo.
Ja, naja, ich war halt überhaupt nicht im SFN in Präsenz praktisch in der Zeit. Das war halt einfach der Nachteil. Und ansonsten ist es halt, ich meine, er ist ja drangegangen auch. Und wir haben das Problem wurde gelöst. Also ich hätte entweder schlafen gehen können oder ich hätte das Problem noch lösen können, konnte ich noch weitermachen. Und ich habe ihn angerufen, haben das Problem gelöst und dann konnte ich noch weitermachen.
Ja, war er ähnlich begeistert wie du, oder?
Ich weiß nicht, er war zumindest, also ich wüsste nicht, dass er nicht begeistert war. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, ja auch schon so ein bisschen, ein gewisser Traum ist es ja schon, als praktisch auch noch als über 60-Jähriger praktisch mitten in der Nacht angerufen zu werden, um über Chaos-Theorie zu sprechen. Also ich meine, so stelle ich mir mein Alter auch vor irgendwie.
Ja,
also,
ja, ich weiß nicht, ob KP sich das so vorgestellt hat.
Müssen wir
mal fragen, ja, glaubst du? Ja, ja. Wenn du das so sagst, dann er wird sich sicherlich rühren, wenn dem mal nicht so sein sollte insgesamt. Ja, und auch irgendwie ein paar Tage später, da hattest du nur irgendwie gesagt, ah, ich habe noch ein Problem, ich muss kurz eine Konferenz einholen. Und dann hast du eine Konferenz angefangen. Und dann waren da innerhalb von 10 Minuten, ich glaube, das war ein Sonntag oder so, waren nur irgendwie 4, 5 Leute in dieser Konferenz. Was war denn da los?
Ja, was halt, muss ich noch überlegen, welches Problem das war.
Aber die waren, also das war kein Call, wo du dich eingewählt hast, sondern du hast einen Call einberufen und dann waren sehr schnell die Leute da, die dir, ich glaube, dann ging es um irgendwas sehr Technisches mit der Formel oder so, ne?
Ja, um Fourier-Transformation. Das war das.
Um was?
Fourier-Transformation. Ich hatte Datensätze, die ich endlich fertig bekommen habe von diesem Auswertungsprogramm, wofür ich vorher auch nochmal 3 Telefonmeetings machen musste, damit überhaupt dieses Programm zum Laufen kommt. Das hat dann eben Daten ausgegeben und diese Daten habe ich dann halt einmal gegen die Zeit aufgetragen, dass man praktisch so Schwingungen kriegt. Aber die Schwingungen waren teilweise Also wenn man mehrere Schwingungen mit verschiedener Frequenz übereinander legt, dann gibt das Schwebungen, also praktisch Schwingungen in den Schwingungen. Und wenn die Frequenzen aber sehr nah beieinander sind, dann erkennt man das nicht. Und es gibt eben die Fourier-Transformation, das ist eine Methode, mit der man praktisch die Frequenzen richtig sieht, so als Peaks. Und musste ich eben machen, um auch zu erkennen zu können, ist das eine sehr, sehr leichte Schwebung oder ist das einfach eine normale harmonische Schwingung? Und ja, um das erkennen zu können, brauche ich diese Fourier-Transformation. Und ja, habe ich zwar mathematisch verstanden, aber ich musste die ja auch kodieren. Also ich musste ein Programm dafür ja haben. Und hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet.
Mhm. Ja, sodass. Das heißt, du merkst schon, dass es jetzt, wenn es um den Bereich des Programmierens geht oder so, dass du sagst, okay, da sind jetzt schon mir auch dir ganz persönlich einfach Grenzen gesetzt.
Ja, also
ja.
Könnte ich mich auch einlesen, aber es ist halt nicht mein, Programm, es ist nicht das, wofür ich mich hauptsächlich interessiere.
Hm.
Und es ist halt einfach nicht mein Thema. Ich will mich mit der physikalischen Seite beschäftigen. Und die Programme sind einfach ein Mittel, was ich dafür brauche. Und wenn es schon ein fertiges gibt oder so, dann nutze ich das auch, aber es gibt halt nicht für alles schon welche.
Hm, okay. Nun denn, aber du hast es dann mit einem Kraftakt sondersgleichen dann doch wieder geschafft, dass dein Projekt pünktlich eingereicht wurde?
Ja, nur die Anmeldung habe ich nicht pünktlich eingereicht.
Die Anmeldung nicht pünktlich, okay. aber das Projekt ist pünktlich eingereicht. Also da gibt es auch eine richtige Deadline. Also da ist nachts um 0 Uhr wird dieser Server da dicht gemacht, wo man das hochladen muss oder so, ne? Oder wie funktioniert
eigentlich
das?
Eigentlich ja, aber ich konnte es noch um 0 Uhr 7 hochladen, weil ich den Server einfach nicht geschlossen habe. Ich bin einfach drin geblieben praktisch und habe mich nicht abgemeldet. Und dann hat man es noch durchbekommen.
Also du hast wirklich jede Minute mitgenommen, ja. Quasi insgesamt. Ja, ja, cool. Cool, 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 cool. Und jetzt bricht für dich eventuell dann so ein bisschen die Zeit an. Also was ist jetzt quasi noch für das Forschungsprojekt zu tun, bis zu welchem Zeitpunkt?
Also im Februar muss ich das online präsentieren. Bis dann kann es sein, dass ich noch so eine PowerPoint-Präsentation machen muss. Das ist aber nicht so viel Arbeit. Und ich will halt weiterarbeiten. Also ich will an diesem noch Unvollständigen, das will ich fertig bekommen. Spätestens bis Sommer. Aber am besten natürlich schon im Frühling. Das heißt, das wird so das sein, wenn ich SFN mache, dann werde ich mich vor allem darum kümmern. Es wird aber mehr Theoretisches sein. Es wird viel durchrechnen und überlegen und es wird nicht mehr so viel Messungen oder so sein.
Mhm.
Und das ist das, was fürs SFN zu tun ist. Ja, aber irgendwie kommt man hier so, also hier so SFN-Sachen zu machen. Wenn es irgendwas Technisches ist, das kann man hier noch einigermaßen machen. Aber wenn es wirklich praktisch darum geht, über Dinge nachzudenken, Sachen auszurechnen, Ideen durchzugehen, das geht am besten einfach, wenn man alleine ist im SFN, oben im Seminarraum, an dieser riesigen Tafel, da funktioniert das. Aber hier sind alles, wo es wirklich darum geht, irgendwas Kreatives zu schaffen, also irgendwas wirklich, wo es um die Qualität geht und nicht darum, dass es einfach geschafft wird, das geht von hier eigentlich kaum.
Hm. Okay.
Aber es ist halt auch nicht absehbar. Ich meine, ich habe ja gesagt, die Inzidenz lag bei 320, als ich aus der Schule rausgegangen bin. Jetzt liegt sie bei 600. Also es ist auch einfach nicht absehbar, dass sich irgendwas daran ändert. Sodass ich immer noch, also das große Problem ist eigentlich immer noch ungelöst für die kommenden Monate.
Mhm. Gut, deine Schwester ist jetzt doppelt geimpft.
Ja.
14 Tage Frist dürfte jetzt auch rum sein, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Muss ich nochmal rechnen, ich glaube ja. Ja. Sodass da ja dann schon zumindest der bestmögliche Impfschutz besteht. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal ein riesiger Wert. Weißt du?
Ein riesiger Wert. Zwar eine Erleichterung, weil man sich dann, also man hat dann weniger Angst, aber rein praktisch hat es eigentlich relativ wenig geändert. Also es verbessert die Situation für den Fall, dass sie es bekommt, auf jeden Fall. Und es verbessert die Situation jetzt auch insofern, dass man sich weniger Sorgen macht. Aber dadurch werden uns jetzt praktisch keine neuen Möglichkeiten irgendwie offen.
Hm. Okay, verstehe. Ja, aber es ist halt im Tagesablauf schon auch für deine Mama und für deine Schwester natürlich sehr, sehr schwer, ne? Also du bist den ganzen Tag eigentlich in deinem Zimmer. Du kommst dann kurz mit Maske runter, wenn du dir mal eine Flasche zu trinken holen willst oder dir dein Essen holst, dann gehst du wieder nach oben zum Essen. Also man sieht und hört dich eigentlich kaum den ganzen Tag. Das ist, glaube ich, schon für selbst für deine Schwester, die ja einfach auch gerne sich mit dir kabbelt und mit dir Unsinn und Blödsinn macht oder sich aber auch einfach gerne mal mit dir unterhält, natürlich auch schon schwierig, ne?
Ja.
Aber für dich, ja genauso. Also es ist ja nicht so, dass du das genießt, sondern du vergibst dieser Schutzsituation einfach eine deutlich höhere Priorität, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn innerhalb unserer Familie es zu einer Ansteckung kommt, dass sie über dich kommt, die ist ja im Vergleichsszenario zu mir oder zu Mami oder zu Lani eigentlich gleich null.
Ich kann das ja nicht einschleppen, ich habe ja keine Kontakte außer euch.
Richtig.
Aber ihr könnt es mir halt im schlimmsten Fall weitergeben.
Hm.
Das ist die Gefahr jetzt praktisch. Ich bin von dieser, also es ist mittlerweile am Anfang der Pandemie, hat eigentlich der Fremdschutz, war der absolute Hauptgedanke. Ich bin nicht mehr zu Oma und Opa gegangen, aber weiterhin noch in die Schule. Und das würde ich halt jetzt so nicht mehr machen. Also da fühle ich mich langsam auch so verarscht, dass ich sagen würde, nee, ich gehe nicht in die Schule, weil das Wichtigste überhaupt ist und gehe dafür nicht zu meinen Großeltern, sondern ich gehe im Zweifel nicht in die Schule, damit ich noch zu meinen Großeltern gehen kann und nicht Angst habe, mich das da weitergeben zu müssen. Mhm. Also da habe ich einfach bin ich mittlerweile auch so desillusioniert von dem Umgang mit Jugendlichen in der Pandemie, dass man jetzt praktisch am Anfang noch gesagt hat, was völlig richtig ist, dass ich jetzt praktisch alles unbedingt zurücknehmen müssen, um die Älteren zu schützen. Das würde ich auch jederzeit wieder machen und das ist alternativlos, gebietet die Menschlichkeit. Aber dass man jetzt praktisch sagt, okay, die Älteren sind geimpft, dann lass das mal durch. Jetzt ist es ja auch egal. Mhm. Das macht mich immer noch ein bisschen sprachlos. Und
auch wenn du die Varianten vergleichst insgesamt, dass ja jetzt eigentlich belegt ist, dass das Omikron insgesamt dahingehend etwas so ist, was zumindest in Verbindung mit einer Auffrischungsimpfung einen sehr milden Verlauf zu nehmen scheint.
Omikron ist gefährlicher als der Wildtyp, den wir im Frühjahr 2020 hatten. Es ist weniger gefährlich als Delta, aber es liegt in der Pathogenität ungefähr in der Mitte zwischen Alpha und Delta. Das bedeutet, ist der Virus, den wir jetzt haben, ist nach wie vor gefährlicher als den wir am Anfang hatten.
Und für den wir aber keinen Impfstoff hatten.
Ja, und sogar noch gefährlicher als die Alpha-Variante. Der Impfstoff ändert das natürlich. Der senkt das Risiko oder so weit, dass natürlich eine Erkrankung mit Impfung um viele Größenordnungen ungefährlicher ist als, also da spielt der Unterschied zwischen den Varianten dann eine relativ geringere Rolle im Vergleich zu mit Impfung versus ohne Impfung. Aber ich will es halt trotzdem einfach nicht bekommen. Und ich bin auch ich frage mich, wieso die Schulen noch nicht längst zu sind. Und auch, wieso so viele Kinder das auch so mitmachen und so viele Eltern. Ich meine, sonst ist ja bloß bei jedem kleinen Scheiß, laufen ja meistens gleich die, keine Ahnung, Elternvertretungen oder irgendwelche anderen Initiativen, gehen da ja gleich auf die Barrikaden. Wirklich bei allen möglichen mischen die sich ein, ja, in Schulen und Kindergärten. Und ich meine, dafür sind die auch irgendwie da, dafür, dass sie die Interessen der Kinder vertreten. Und dann kommt da ein tödliches Virus und niemand unternimmt etwas dagegen, dass die einfach mal so damit durchseucht werden können. Also wir können, da müssen ja alle Institutionen gleichzeitig völlig versagen. Und ich weiß nicht, wie das sein kann. Und überhaupt, dass es jetzt das dritte Mal ist, dass ich selbst sagen muss, ich muss für mich den Riegel ziehen, weil die Politik es nicht hinbekommt, das so weit unter Kontrolle zu halten, dass man ohne Angst vor die Haustür gehen kann. Es ist das dritte Mal. Es war 2020 so, es war 2021 so und jetzt 2022 ist das dritte Mal, dass ich mich selbst isolieren muss, weil die Politik nicht in der Lage ist, sicherzustellen, dass es sicher ist, vor die eigene Haustür zu gehen. Das ist ein so unfassbares Versagen und es ist ja auch ein Versagen von so vielen Institutionen gleichzeitig. Es ist die STIKO, die teilweise selbst Impfskepsis schürt. Es ist natürlich die Bundesregierung, es sind die gesamten Landesregierungen, wo ich sagen würde, die KultusministerInnen könnten geschlossen zurücktreten an wissenschaftsfeindlichem Unsinn, den sie dort verbreitet haben, an gefährlichen Durchseuchungs- und Endemie-Fantasien, die sie da verbreitet haben. Und es sind aber eben auch diese Zivilgesellschaft praktisch, also dass es da nicht längst Streiks gibt, dass es da nicht längst Eltern- und SchülerInnenverbände gibt, die sagen, da machen wir nicht mehr mit bei der ganzen Sache. Ich meine, wie kann es denn sein, dass der größte und lauteste Widerstand bei solch laschen Maßnahmen von denjenigen kommt, die nicht mal diese laschen Maßnahmen wollen? Ich meine, das kann ja einfach alles nicht mehr wahr sein.
Hm. Aber kannst du den Blickwinkel auch verstehen, dass jemand vielleicht sagt, okay, wenn ich jetzt insgesamt mir die Situation anschaue, ja, dann wird es definitiv so sein, dass bin ich kurz raus, weil das Telefon geklingelt hat und ich musste sehr lachen, ja. Ich würde am liebsten Grüße bestellen, aber geht gerade gar nicht. Muss ich gleich zurückrufen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Ich weiß es nicht, was du sagst.
Ach so, hinsichtlich des Blickwinkels, dass man eigentlich sagt, es wird doch definitiv so sein, dass sich jeder infizieren wird. Mit aber, Omikron.
Naja, also erstmal nicht unbedingt. Wenn man keine Kontakte hat, dann infiziert man sich auch nicht.
Dann dauert es länger, aber man...
Wenn man keine Kontakte hat, dann infiziert man sich nicht. Erst wenn man wieder Kontakte hat.
Ja, du hast ja Kontakte, du hast ja uns als Kontakte.
Und die werden auch eingestellt, wenn die Inzidenz weiter hochschießt. Und dann ist halt auch einfach der Punkt, dass, so wie bei der Impfung viele gesagt haben, wir warten noch, so handle ich jetzt mit der Infektion. Zum aktuellen Omikron ist noch keine Variante, wo ich sagen kann, mit der kann ich mich guten Gewissens infizieren. Es ist kein Erkältungsvirus, immer noch nicht. Es ist immer noch das Killer-Virus, das es war. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass noch 3 Mutationen weiter eine Variante kommt, wo dann tatsächlich sich herausstellt, das Risiko für schwere Verläufe, aber auch das Risiko für Long-Covid ist praktisch vernachlässigbar. Dann bin ich da auch ganz pragmatisch und sage, gut, das rechtfertigt diese Einschränkungen nicht mehr. Omikron ist es aber noch nicht. Das ist noch viel zu gefährlich. Und dann kommt noch hinzu, dass es ja absehbar ist, dass ein Impfstoff kommen wird, der auf Omikron spezialisiert ist. Und bis frühestens da will ich auf jeden Fall alles daran setzen, eine Infektion zu vermeiden. Wenn ich diesen Omikron-spezialisierten Impfstoff habe, dann muss man gucken, wie gut wirkt der und dann kann man neu bewerten, was jetzt zu tun ist. Aktuell habe ich aber dieses Verhalten praktisch schon abgestimmt auf die Risikoabwägung unter Berücksichtigung, dass Omikron milder ist als Delta. Aber der Effekt ist halt einfach relativ klein im Verhältnis und der hat mir nicht ausgereicht, um zu sagen, ja, deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Ich meine, ich war bei einer Inzidenz von 250 war ich noch in der Schule.
Ja, wenn ich jetzt mal, bei mir ist es gedanklich so, ich lasse mal die Inzidenz gedanklich gerade komplett außen vor.
Das geht aber nicht.
Ich würde sie kurz gedanklich für mich, was mein Verhalten angeht, wenn ich jetzt grundsätzlich erstmal sage, oder nicht was mein Verhalten, sondern was mein Verhalten im Umgang mit der Angst vor einer Infektion angeht, ja, da ist es so, dass das deine größte Sorge ist insgesamt. So, ich habe da keine so große Sorge mehr vor insgesamt. Also ich glaube, dass ich jetzt mit dem mit Impfen und der Booster mit dem Booster mit der Auffrischungsimpfung fühle ich mich gut geschützt, dass wenn es so sein sollte, dass ich sie bekomme, dass ich dann auch eher wieder den Fokus drauf lege, dass ich halt nicht Kontakt zu meinen Eltern und so weiter, also bei solchen Sachen dann eher vorsichtig bin. Aber für mich persönlich, glaube ich, ist mit dem Impfstoff ein Schutz hergestellt, mit dem ich jetzt erstmal dann auch klarkomme insgesamt in Anbetracht dessen, dass ich sage, okay, was ist die Alternative dazu? Die Alternative dazu ist jetzt zu sagen, du wartest auf den Omikron-Impfstoff, um dann gegebenenfalls die nächste Mutation von wo auch immer herzubekommen oder so. Also ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass da, das klingt jetzt sehr, sehr komisch, aber ich glaube, dass jetzt dort ein guter Zeitpunkt ist, sein Verhalten neu zu bewerten insgesamt. Und da gehört für mich definitiv dazu, dass ich eigentlich inzidenzunabhängig handle. Weil ich letztendlich auch sage, ob ich Omikron bekomme, weil ich zufällig den einen in einer Inzidenz, in einem Ort mit einer niedrigen Inzidenz erwischt habe. Ich erhöhe zwar das Risiko, aber für mich ist das Gesamtrisiko nicht mehr so hoch, dass ich bereit bin, so wahnsinnig streng zu sein wie du. Kannst du das so ein bisschen zumindest nachvollziehen oder hast du dafür gar kein Verständnis?
Eigentlich nicht, weil die Pandemie ist in der schlimmsten Phase, die wir je hatten, mit 90.000 Neuinfektionen pro Tag, mit einer Inzidenz von über 500. Und ich ziehe das eisern durch, was ich seit Februar 2020 mache und das werde ich durchziehen, bis die Pandemie vorbei ist. Ich kann verstehen, dass man müde ist, dass man keine Lust mehr drauf hat.
Stopp. Schieb's bitte nicht, das mag sicherlich eine Rolle spielen, aber schieb's bitte nicht grundsätzlich auf eine, auf eine Corona-Müdigkeit hinaus, wo ich dann sage, ich habe jetzt einfach keinen
Aber
Bock mehr.
Aber die Fakten geben
es hat sich
her.
Die Rahmenbedingungen haben sich doch völlig verändert. Ich habe doch jetzt ganz, es gibt völlig andere Erkenntnisse als im Februar 2020.
Richtig, die bestätigt haben, wie gefährlich es ist.
Aber es gibt einen völlig anderen Erkenntnisstand insgesamt erstmal, meine ich, als Februar 2020.
Ja, aber das Schlimmste hat sich noch bewahrheitet. 2020 hatten alle Angst, weil man nicht genau wusste, was das für ein Virus ist. Man hatte keine Ahnung. Und jetzt hat sich so ziemlich das schlimmste Szenario, welches wir damals vor Augen hatten, hat sich bewahrheitet. Es ist ein Virus, das nicht nur in der Lunge ansetzt, sondern das die Gefäße zerstört, das die Blut-Hirn-Schranke durchbricht und das auch im Gehirn Schaden anrichten kann, das Long-Covid anrichtet. Also mittlerweile ist die Ungewissheit nicht mehr so groß, aber unsere schlimmsten Befürchtungen sind eigentlich wahr geworden. Deswegen kann ich nicht verstehen, wieso man
was
jetzt
die,
weniger
was die,
Angst hat.
Was die Anzahl an Symptomen gegebenenfalls und Folgen und Konsequenzen angeht, insgesamt. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass man auch weiß, das Ding hat nicht eine Tödlichkeitsrate. Das heißt, ich bin infiziert, dann bin ich auch einer von 10 Toten. Es wurde ja mit Zahlen rumgeschmissen insgesamt, die ja gar keiner mehr einordnen konnte. Wenn es dann später noch um Intensivbettenbelegung ging, dafür war dann wieder gar kein Personal da. Also wir brauchen nicht darüber sprechen, dass das kommunikativ und handlungstechnisch ein völliges Desaster war, was mich auch tagtäglich anpisst insgesamt. Aber so für ich glaube, wir sind halt einfach auch unterschiedlicher Meinung. Was unseren ganz persönliche Erkenntnisgewinn ist für mich schon auch, dass ich jetzt durch die Impfung einen Schutz habe, den ich halt im Februar 2020 nicht hatte.
Aber der Schutz ist praktisch, weil der Schutz ist extrem stark vor Tod und schweren Verläufen.
Genau.
Der Schutz ist mäßig, er ist da, aber noch nicht so, dass ich sage, das reicht mir vor Long-Covid. Also es schützt gegen die meisten Long-Covid-Symptome zu ungefähr 50-80%. Und das reicht mir persönlich zum Beispiel nicht. Und der Schutz ist gering gegen eine Infektion. Bei 2 Impfungen praktisch, also bei 2 Impfungen länger als 3 Monate her praktisch nicht da. Bei einer Booster-Impfung ist der Schutz vor Infektion da, aber gering bei dieser neuen Variante.
Ja.
Und das reicht mir einfach nicht. Also wenn es wie beim Wildtyp ist, dass ich eine Impfung habe, die zu 95% mich vor einer Infektion schützt, dann okay. Aber eine Impfung, die praktisch gegen die Infektion, also wo der Hauptnutzen eigentlich ist, dass es schwere Verläufe verhindert, das reicht mir persönlich nicht. Ich bin trotzdem für eine Impfpflicht, weil das halt allein schon als Wirkung natürlich erstmal viel ist.
Das habe ich verstanden.
Wenn es gegen die Infektion keine allzu große Wirkung hat, dann heißt es ja trotzdem, wenn ich jetzt so weiterlebe und wenn ich bei 90.000 Neuinfektionen sogar lockere, dann werde ich mich definitiv infizieren und zwar wahrscheinlich vermutlich sehr bald. Und da mache ich eben nicht mit, das möchte ich nicht. Und deswegen werde ich definitiv jetzt diese Omikron-Welle aussitzen, also einfach so lange jetzt in diesem unangenehmen, aber halt akzeptablen Zustand verharren, bis die Zahlen runtergehen, bis das Ganze abebbt. Hoffe dann im Sommer auf den Omikron angepassten Impfstoff, vielleicht auf noch harmlosere Mutationen, keine Ahnung. Und dann, wenn ich diese Omikron-Dosis habe und wenn die Inzidenz gesunken ist, wenn es vielleicht neue Mutationen gibt, dann bewertet man die Lage neu. Aktuell sind wir noch mitten in einer verheerenden Pandemie und das ist ganz logisch, dass wenn die Zahlen so hoch sind wie noch nie zuvor, dass auch die Maßnahmen so streng sind wie noch nie zuvor bei mir. Ich meine, ich habe die Impfung ja schon mit einkalkuliert. Ich meine, ich war vor den Ferien bei einer Inzidenz von 200 in der Schule. 2021, bevor ich die Impfung bekommen hatte, habe ich ab 50 gesagt, Schluss, ich bleibe zu Hause. Also ich habe das ja schon einkalkuliert mit der Impfung.
Ja, du hast es einkalkuliert in Verbindung mit dem Risiko der Ansteckung oder Infektion, aber du hast es nicht einkalkuliert in Verbindung mit dem, dass du sagst, okay, dieser Impfstoff bietet mir auch einen gewissen Schutz, was die Wahrscheinlichkeiten angeht, Long-Covid und so weiter. Das hast du jetzt gerade ausgeführt, das kann ich auch total verstehen und total nachvollziehen. Mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, ob du auch meinen Standpunkt nachvollziehen kannst, so insgesamt, dass ich halt nicht so handle oder nicht so streng handle wie du. Und das hat ja dann auch Konsequenzen auf unser Zusammenleben.
Ja.
Und darauf trinken wir jetzt erstmal einen Schluck Malzbier. Denn, wo ist es hier? Unter der Maske wird es ganz schön warm. Ja. Das trinken wir übrigens heute auf Stefan. Stefan ist der neueste Steady-Unterstützer. Und hat sich somit eine Malzbiertaufe verdient. Und somit trinken wir heute köstliches Stefans Malz. Auf dich, Stefan, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja. Ja, wie kriegen wir denn jetzt den Dreh zurück zum Thema? Das heißt, wir haben so als Ist-Status eigentlich, du gehst jetzt nicht in die Schule, wir haben deinen Tagesablauf, du hast den Sommerfahrplan im Großen und Ganzen festgelegt, was beim Forschungsprojekt anliegt.
Der vermutlich aber auch auf sehr wackeligen Beinen steht, weil er nicht umzusetzen ist von zu Hause.
Und was ist, wenn du in speziellen Zeiten ins Forschungszentrum gehst, wo keiner da ist?
Selbst sowas kann ich mir, wenn die Omikron-Welle wirklich noch weiter steigt, eigentlich kaum noch leisten, weil irgendwer ist immer da und es ist wirklich, jeder Schritt aus dem Haus ist dann ja auch ein Infektionsrisiko. Und wenn man sich dann, ich meine, irgendwo müssen die ganzen Infektionen ja herkommen und wenn wir wirklich eine Inzidenz von 1000 haben, dann setze ich keinen Fuß mehr vor die Tür, auf keinen Fall. Also ich sehe das eher, ich habe gedanklich mindestens die Hälfte dieses Jahres abgeschrieben.
Okay. Weil wir haben ja schon eine neue Rahmenbedingung, über die wir sehr, sehr glücklich sind, ist, du steigst jetzt auch wieder bei uns ins Auto.
Ja.
Ja. Das finde ich ist sehr lobenswert, dass du da deine Meinung geändert hast. Ja.
Das sind ja jetzt veränderte Umstände, weil wir jetzt ein Elektroauto
genau.
haben.
Wir haben jetzt ein Elektroauto. Das heißt, es ist jetzt auch mal möglich, Jason mit dem Auto von A nach B zu transportieren. Was insbesondere für die Mami natürlich eine Riesenerleichterung ist, die sonst einfach mal für einen Zahnarzttermin mit dir auch mal durchaus schnell einen halben oder einen Dreivierteltag unterwegs war, obwohl die Ärzte meistens nur 7 oder 10 Kilometer entfernt sind. Ja. Aber die Busverbindung hier auf dem Land natürlich fantastisch sind. Und bei Bussen, die dann alle 2 Stunden fahren, hat man da halt schnell eine Taktung, dass man für einen Kurztrip, ich glaube, das eine Mal musstest du dann nicht nur sogar irgendwie so einen kleinen Allergieabstrich nochmal machen oder sowas, irgendwas, was 2 Minuten gedauert hat und ihr wart irgendwie einen Dreivierteltag mit dem Bus unterwegs. Ja. Das ist ja schon mal was Positives insgesamt. Was liegt denn so, wenn du so ein bisschen Ausblick gibst, was sind denn so die dicken Brocken 2022, die du stemmen willst?
Naja, ich will den Jugendforsch-Bundeswettbewerb gewinnen und das Buch fertigstellen, wir Wochenendrebellen Teil 2. Ja, und ich glaube, wenn das geklappt hat, dann bin ich schon zufrieden.
Dann bist du schon zufrieden. Das sind ja schon mal zwei dicke, fette Brocken insgesamt. Ja. Ja, wollen wir Schluss machen für heute?
Ja.
Ja. Ich denke, da haben wir nochmal einen guten Abriss gemacht und es wird vielleicht ein wenig deutlicher, warum es so still war um uns in den letzten Wochen. Es ist wirklich wahnsinnig viel momentan sowohl bei Jay-Z los und es ist jetzt auch bei mir beruflich nicht unbedingt so, dass ich mich dort über Langeweile beschweren kann, beziehungsweise dass ich zeitlich dort nicht auch so eingebunden bin, leider wieder in einem Umfang, dass da einfach gar nicht Luft für irgendwas bleibt. So. Ja. Und von daher war ich bei dir immer ganz froh, dass du dann auch beschäftigt warst. Ich hatte gar kein schlechtes Gewissen mehr plötzlich, wenn ich mich nachts um 12:30 erst niedergelegt habe und du warst dann noch plötzlich am Arbeiten und das ging dann immer so ein bisschen im Wechsel. Das fand ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Aber da ist halt bei uns jetzt auch beruflich wieder eine Situation entstanden, die schwierig ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Das soll es erstmal gewesen sein. Mach mal Schluss.